Dank. In der Schriftlesung hatten wir die Worte gehört: Sind Sie Diener Christi? Ich rede töricht, ich bin es weit mehr. Ich habe mehr gearbeitet, bin öfter gefangen gewesen, habe mehr Schläge erlitten, bin oft in Todesnöten gewesen, bin dreimal mit Stöcken geschlagen, bin oft gereist in Gefahr gewesen, durch Flüsse Gefahr, unter Räubern Gefahr, unter den Juden Gefahr, unter den Heiden, in den Städten, in den Wüsten, im Meer, unter falschen Brüdern. Ich habe mehr gearbeitet als sie alle, unter viel Fasten. Das heißt, der Apostel Paulus schreibt hier und gibt eine Antwort. Die Antwort finden wir wenige Verse danach in diesem 12. Kapitel. Es geht ja eigentlich weiter, der 2. Korintherbrief. Und im 12. Kapitel schreibt er, gerühmt werden muss, wenn es auch nichts nützt. So will ich doch kommen auf die Erscheinungen und Offenbarungen des Herrn. Ich kenne einen Menschen in Christo vor 14 Jahren. Ist er im Leib gewesen? Ich weiß es nicht. Ist er außerhalb des Leibes gewesen? Weiß ich es auch nicht. Gott weiß es. Da wurde derselbe entrückt bis in den dritten Himmel. Ich kenne denselben Menschen, ob er im Leib oder außerhalb des Leibes gewesen ist. Ich weiß es nicht, Gott weiß es. Und er wurde entrückt ins Paradies und hörte unaussprechliche Worte, die kein Mensch sagen kann. Für denselben will ich mich rühmen. Für mich selbst aber will ich mich nicht rühmen, außer meiner Schwachheit. Und wenn ich mich nicht rühmen wollte, wäre ich nicht töricht. Denn ich würde die Wahrheit sagen. Ich enthalte mich aber dessen, damit nicht jemand höher von mich achte, als dass er sieht oder von mir hört. Gerühmt werden muss. Ich will mal kurz erklären, was hier eigentlich der Zusammenhang in diesem Ereignis ist. Schließlich kommt der Paulus in seinem Brief zu dem 9. Vers. Und dann hat er zu mir gesagt, lass dir an meiner Gnade genügen. Denn meine Kraft ist in den Schwachen mächtig. Das ist das Geheimnis des Glaubens, liebe Geschwister. Und da tun wir uns so unendlich schwer. Was war eigentlich passiert? Mich hat auch diese eine Passage, habe ich jetzt nicht im Manuskript, aber macht nichts, ich sage sie mal ganz kurz. Ich kenne einen Menschen, er wollte nicht sagen, das bin ich gewesen. Er hat auf jemanden hingewiesen, der etwas, ohne zu sagen, wer es ist, und sagt, und ich kann auch nicht zu ihm sagen, Gott kennt den Menschen, und das reicht. Vor 14 Jahren, Geschwister, wenn geistliche Leute, wenn wiedergeborene Leute eine wertvolle geistliche Erfahrung machen, die alles Denken übersteigt, ob wir wohl 14 Jahre stillschweigen könnten und es keinem erzählen? Ich weiß, da kommt so ein bisschen was zustande, kaum haben wir irgendetwas, dann haben wir was, was wir gleich weiter erzählen können. Ihr müsst mal zuhören, was da gewesen ist, los gewesen ist. 14 Jahre hat er darüber geschwiegen, hat nichts gesagt, hat es für sich behalten. Jetzt hat Gott ihm einen Auftrag gegeben, hat gesagt, um die Sache zu klären, die jetzt passiert ist, erzähl diese Geschichte, aber nicht von dir selber, von einem Menschen. Und wer er ist und was da war, das weiß nur Gott allein. Ich will das nur mal erwähnen. Was war geschehen? Paulus war auf seiner zweiten Missionsreise gewesen, kam in die Gemeinde nach Korinth und Gott konnte ihn benutzen, um dort eine Gemeinde zu gründen. Dem Apostel war es gar nicht leicht gewesen, nach Korinth zu kommen, im Gegenteil. Korinth war nicht nur eine Großstadt, Korinth war damals die Hochburg in Griechenland für Bildung und Wissen und war dafür bekannt. Und nun kam Paulus, in die Hochburg der Bildung, in die Hochburg des Wissens, um Christus und das Wort Gottes zu bezeugen und zu verkündigen. Der Zeltmacher. Paulus wusste, dass er eigentlich, ja, er brachte die Wahrheit des Evangeliums dort, wo der Mittelpunkt des Wissens, der Mittelpunkt der Bildung, der Mittelpunkt war für Griechenland. Und es hat ihm nicht leicht gefallen, war ihm nicht leicht gefallen, in Korinth das Evangelium zu verkündigen. Das schrieb er schon gleich am Anfang im Korintherbrief, im ersten Korintherbrief. Und ich war bei euch in Schwachheit, in Furcht und in Zittern. Das war ihm wirklich nicht leicht gefallen. Aber Gott hatte ihn erwählt, Gott hat ihm einen Auftrag gegeben. Und der Auftrag war, Gott zu bezeugen, in aller Schwachheit. Liebe Geschwister, das gilt auch uns eigentlich. So schwach wie wir sind, wir haben den Auftrag, Jesus, den Heiland, zu bezeugen. Und Jesus ist der Mittelpunkt, auch in der Hochburg, wie gesagt, des Wissens. Und Gott konnte dieses schwache Zeugnis gebrauchen. Er hat Gott, das ist grenzenlos fähig. Und er hat den Gedanken dann schließlich benutzt und hat dort eine Gemeinde gegründet in der Hochburg des Wissens. Ganz einfach, Jesus ist der Mittelpunkt. Der Mittelpunkt des Wissens, der Mittelpunkt der Erlösung, der Mittelpunkt des Heils und nichts anderes. Und das war natürlich eine Konfrontation für die hohen, klugen, gebildeten Leute in Korinth. Schließlich war Paulus schon weitergereist, das hier in dem 12. Kapitel, er war weitergereist. In der Zwischenzeit war etwas geschehen. Paulus war unterwegs, neue Verkündiger kamen nach Korinth und sie brachten eine ganz andere Botschaft. Sie brachten eine andere Erlösung, hatte nichts mehr mit dem Heil in Christus zu tun. Kommt uns das irgendwie bekannt vor in unserer Zeit, in der wir leben, mit immer neuen Heils- und anderen klugen Botschaften? Das geschah in Korinth. Und dann geschah etwas, man kann es nicht fassen. Die Korinther haben sich zusammengesetzt und haben einen Brief geschrieben, die Gemeinde in Korinth. Und sie haben einen Brief an Paulus geschrieben. Und in diesem Brief hieß es dann ungefähr Folgendes. Paulus, wir haben jetzt erkannt, was für ein armseliger Prediger du bist. Was du uns verkündet hast, das ist einfach kümmerlich und bescheiden. Du bist ein entsetzlicher Versager. Du bist in Wirklichkeit ein Nichts. Wir haben erkannt, wenn du zu den Menschen sprechen sollst, dann fehlen dir einfach die Worte. Gut, dass wir das noch rechtzeitig erkannt haben. Und auch mit deiner Verkündigung von Jesus, dem Gekreuzigten, ist es bei uns vorbei. Wir haben jetzt wieder gebildete, wortgewaltige Prediger, die uns den richtigen Weg zeigen. Und wir beschäftigen uns jetzt wieder mit den Fragen des Lebens. So der Brief an Paulus. Geschwister, den Brief kriegt er. Und die Frage ist, wie sollte er darauf reagieren? Wenn du so einen Brief kriegst, ich als Pastor, irgendjemand schreibt mir einen Brief und mit diesem Inhalt, wie soll ich darauf reagieren? Was sollte er tun? Nun, für Paulus stand eins fest. Und das war entscheidend. Paulus war von Gott berufen. Unterwegs, wir wissen das, auf der Straße nach Damaskus. Und dieses Ereignis, dass Gott ihn rief und beauftragte und gesagt, du sollst mein Bote sein, und das wird kein traumhafter Weg, immer auf Rosen gebettet, sondern in allen möglichen Schwierigkeiten. Du musst viel leiden. Paulus wusste das ganz genau. Er war berufen und beauftragt von Gott und war in Gottes Hand. Und nun macht er etwas, was wir auch tun sollten. Er wandte sich an Gott und sagt, du hast mich beauftragt, da gibt es ein Problem dort in der Gemeinde, die du begonnen hast. Was ist da zu tun? Und dann sagt Paulus uns, dann hat er zu mir gesagt. Das heißt, Paulus war nicht in der Unterhaltung mit den Korinthern, mit denen, die ihn übel wollten, mit denen, die ihn beleidigt haben. Er redete mit Gott. Diese Sache ist deine Sache. Und da hat er zu mir gesagt, Paulus sagt dem mal jetzt richtig die Wahrheit. Und was für ein Unsinn, na, hat er nicht gesagt. Er hat gesagt, lass dir an meiner Gnade genügen. Lass dir an meiner Gnade genügen. Also Paulus wusste als erstes, was er nicht zu tun hatte. Er durfte auf keinen Fall persönlich spontan reagieren auf diese Beleidigung. Er musste mit Gott darüber reden. Warum? Weil Gottes Antwort immer ganz anders ist, als wir reagieren würden. Wir reagieren ganz, ganz anders. Er musste Gott anrufen, ihn um Rat fragen und er musste von Gott auf eine Antwort und auf eine Anweisung warten. Darf ich das nochmal wiederholen? Er musste Gott anrufen, auf Gott warten und musste auf Gott warten auf eine Antwort und auf eine Anweisung. Wenn du von Gott keine Antwort bekommst und keine Anweisung bekommst, dann hast du noch zu warten. Das, so einfach ist es. Und das ist ganz wichtig und entscheidend. Denn weil die Antworten und Anweisungen Gottes immer ganz anders sind als unsere persönlichen Reaktionen. Es ist so viel Zerbruch auch in den Gemeinden Jesu, weil so viel aus unserem Ich reagiert worden ist und nicht unter Gottes Anweisung. Und dann kommt er zurück und sagt, und da hat er zu mir gesagt, lass dir an meiner Gnade genügen. Denn meine Kraft ist in den Schwachen mächtig. Also Paulus schildert hier Folgendes. Ich habe also Gott um Rat gefragt in dieser schwierigen Situation und er hat mir ganz wichtige Anweisungen gegeben. Die erste Anweisung, da geht es um seine Gnade. Liebe Geschwister, die müssen wir ganz neu erfahren, Gottes Gnade. Die zweite Anweisung, da geht es um seine Kraft. Was haben wir für ein schwaches Christentum? Jemand sagt, vielleicht mehr lebendig in anderen Teilen der Welt, wenn wir das sehen, wenn Menschen da zum lebendigen Glauben kommen, da brennt es richtig noch. Und die dritte Anweisung ist, wie seine Kinder, wie Gottes Kinder, seine Gnade und seine Kraft persönlich erfahren können. Das waren die drei entscheidenden Wahrheiten. Das bedeutet, zuerst einmal haben wir Gott zu fragen, dass Gott zu uns redet und ihn um Rat zu fragen. Jetzt muss ich doch einen Schluck trinken. War's gut? Und wenn Gott eine Antwort gibt, geht es nicht allein um die Antwort oder Anweisung. Wenn Gott uns, wenn wir ihn fragen, geht es zuerst um eine Beziehung. Gott will mit uns in einer ganz persönlichen, engen, herzlichen Beziehung leben. Wir sind ihm wertvoll. Wir sind ihm wichtig. Und wenn Gott antwortet, sagt, du bist mein Kind, darauf kommt es an. Bei dem Reden Gottes geht es also nicht nur um die Weitergabe von Informationen. Wie oft haben wir gerade da versagt? Wir meinen, wenn wir mit einem Menschen über irgendetwas reden müssen, wo wir irgendwo was sehen, dann müssen wir mit ihm reden, der muss das in Ordnung bringen. Es geht gar nicht um das, sondern es geht zuerst einmal, dass wir eine Beziehung zu ihm haben. Eine innige, herzliche Beziehung, dass er weiß, ich bin bei ihm aufgehoben und getragen. Das ist der wichtigste Gespräch. Nun, für Paulus war das eine ganz klare Sache. Er sagt, Gott lädt uns ein, auf ihn zu hören. Geben wir Gott Gelegenheit, dass er zu uns reden kann? Geben wir Gott Gelegenheit, auf ihn zu hören? Ich weiß, es waren noch andere Generationen, wo sie zur Kirche gegangen sind, anderthalb Stunden, und dann nach dem Gottesdienst anderthalb Stunden wieder zurück. Der Gott konnte dort reden und Gott konnte weiterreden. Heute sind wir schnell mit dem Auto unterwegs und geht ja auch nicht anders. Und dann, wenn jemand uns noch die Vorfahrt nimmt, dann ist die ganze Predigt wieder dahin. Das heißt, Gott kann ja kaum mit uns kommunizieren. Und darum ist diese innige, herzliche, persönliche Beziehung, die Gott zu uns sucht, so wichtig. Und Gott wusste, dass sie so wichtig ist. Im Hebräerbrief, gleich am Anfang, 1. Kapitel. In der Vergangenheit hat Gott immer wieder auf vielfältige Weise durch die Propheten zu unserem Vorfahren gesprochen. Doch jetzt, wann ist jetzt? Ich weiß nicht. Ist es jetzt? Jetzt, okay. Doch jetzt, in der letzten Zeit, sprach Gott durch seinen lieben Sohn zu uns. Er will durch Jesus Christus zu uns reden. Auf seine Stimme sollen wir hören. Meine Schafe hören meine Stimme und sie kennen mich und sie folgen mir. Was heißt mit anderen Worten, der gute Hirte weiß ganz genau, wie viele Stimmen jeden Tag auf uns zuprallen, was wir alles hören, was wir erfahren, was uns verwirrt. Aber wir sollen auf seine Stimme hören. Sind wir bewusst ausgeklammert, dass wir sagen, Jesus darf zu uns reden? Und die unzähligen Informationen, die wir bekommen, wir sollen auf ihn hören. Das ist für Paulus klar. Und dann hat er zu mir gesagt, lass dir meiner Gnade genügen. Meine Gnade ist genug. Meine Gnade reicht aus. Darf ich das auch mal ganz persönlich fragen? Bist du überzeugt, dass seine Gnade für dich in jeder Situation reicht? Denkst du? Ich denke, als Gott ihm die Antwort gegeben hat in der Stille, da hat Paulus sich zurückerinnert an die Geschichte mit dem Volk Israel in der Wüste mit dem Manne. Wir kennen die Geschichte aus dem 2. Buch Mose, Kapitel 16. Und der Herr sprach zu Mose, ich habe das Murren der Israeliten gehört, das Murren meines erwählten Volkes. Und nun sage ihnen, ich habe eine Botschaft für sie. Gen Abend sollt ihr Fleisch zu essen haben und am Morgen sollt ihr vom Brot satt werden. Denn ihr sollt innen werden, dass ich der Herr, euer Gott bin. Das Volk murrte, das Volk rebellierte gegen Gott. Und Gott erbarmte sich, Gottes Gnade erbarmte sich. Gab ihnen Fleisch zu essen, gab ihnen Brot zu essen. Und mit diesem wunderbaren Ereignis, da hatten sie dann täglich zu essen. Es gab eigentlich nur zwei Gebote, nicht Anweisungen Gottes. Das erste war, ihr sollt sammeln, so viel ihr für den Tag braucht. Denn morgen gibt es wieder. Gottes Gnade hört nicht auf. Ist uns das bewusst? Gott in seiner Zuwendung, in seiner Gnade ist wirklich da. Sagst du, das übersteigt meinen Verstand, preis den Herrn, dann ist das gut. Denn wenn du Gottes Gnade begreifen könntest, dann wäre sie viel zu gering. Gottes Gnade ist da. Und wie es nun so im Volk Gottes ist, da gibt es so einige, die so anders sind, als sie sein sollten. Da waren einige, die sammelten und sammelten mehr, als sie wirklich brauchten. Könnt ihr ja selbst nochmal nachlesen, da im zweiten Buch Mose. Und die, die mehr gesammelt hatten, die hatten nicht mehr. Und am nächsten Tag hatten das, was sie hatten, haben sie schnell weggeworfen, denn die Würmer waren da drin. Es war eine Ausnahme am Sabbat, am Tag des Herrn. Und da ging das Manna nicht über, sondern sie sammelten für 2 Tage, damit sie genug hatten. Das heißt, Gottes Gnade hört nicht auf. Und sie ist alle Morgen, jetzt habe ich es vergessen, sie ist alle Morgen neu. Sie ist immer wieder da. Es reicht aus. Was wollte Gott mit dieser Mannerspeise jeden Tag sammeln? Er wollte sagen, ihr sollt wissen, ich bin jeden Tag an eurer Seite und ihr könnt jeden Tag mit mir rechnen. Und ihr sollt noch etwas wissen. Ihr sollt allein von mir abhängig sein. Ups, jetzt kommen wir in ein großes Problem rein. Die Abhängigkeit. Die Gemeinde Jesu, Apostelgeschichte, war gegründet worden. Und sie waren ein Herz und eine Seele. Übrigens, als Jesus seinen Dienst auf der Erde begann, seine ersten Taten, seine ersten Worte, er lehrte das Volk und seine Jünger. Matthäus 6. Verse 8 bis 11. Euer Vater weiß, was ihr bedürft, bevor ihr bittet. Warum beten wir denn eigentlich? Du weißt es doch. Der Herr will, dass wir zu ihm im Gebet kommen und sagen, Herr, ich brauche es. Du hast es, ich habe es nicht, ich brauche es. Bitte gibt's. Wir sollen damit unsere absolute Abhängigkeit dokumentieren. Herr Jesus, wenn du es nicht gibst, dann leiden wir Schiffbruch. Unser himmlischer Vater weiß, dass ihr das bedürft. Und dann, bevor ihr bittet, darum sollt ihr beten, unser Vater im Himmel. Und am Ende, unser tägliches Brot gib uns für diese Woche. Wir haben ja eine Tiefkühltruhe. Wir können ja die Tiefkühltruhe. Im Gegenteil, das wollte ich sagen. Wir sollten jeden Tag neu abhängig sein von ihm. Und wir haben uns so unabhängig gemacht. Das ist die Tragödie, in der wir sind. Tägliches Brot, das ist, wodurch wir leben. Was ist denn heute zum Beispiel unser tägliches Brot? Das ist nicht das, was wir beim Bäcker holen. Das ist der lebendige Glaube. Der Glaube an unseren himmlischen Vater, der Glaube an seine Treue, der Glaube an seine Hilfsbereitschaft, der Glaube an seine liebevolle Gegenwart, der Glaube wirklich, dass das wirklich der Anfang und Ende unseres Lebens ist. Und haben wir diesen Glauben wirklich, sind wir täglich von diesem Glauben abhängig. Herr Jesus, wenn du mir nicht den Glauben täglich neu schenkst, ich komme ja immer mal, auch mit Kollegen zusammen predigen, Entschuldigung, mit Kollegen zusammen. Die erzählen mir dann, ja, vor 35 Jahren habe ich mich bekehrt. Das ist jetzt großartig. Aber die Frage, ist dein Glaube heute lebendig? Hast du neuen, frischen Glauben jetzt geschenkt bekommen? Brennt er so jetzt in deinem Herzen? Denn der Glaube ist, der uns bis zum Ende durchbringen muss. Braucht ihr noch ein bisschen Lektüre für zu Hause? Für Urlaub? Hebräer Kapitel 11. Das Kapitel des Glaubens. Denn ohne Glauben ist es völlig unmöglich, Gott zu gefallen. Und wir müssen zu Gott kommen und sagen, ich weiß nicht. Mein Glaube, manchmal ist er da, manchmal nicht. Gib mir neu diesen Glauben, dass ich brenne für dich. Wir glauben, wir werden aus Glauben gerechtfertigt und wir werden im Glauben leben müssen und im Glauben werden wir das Ziel erreichen. Der Glaube ist nicht etwas, das wir einmal bekommen und dann für immer haben. Dieser große Irrtum hat sich breit gemacht. Jeden Tag brauchen wir ihn. Und Gott will unser tägliches Brot. Kann ich praktisch sagen, bevor du deine Füße aus dem Bett nimmst, sag, Herr, ich möchte heute wieder ganz von dir abhängig sein, allein von dir. Wisst ihr, was sich da in unserem Leben verändern wird? Das ist, was Gott wünscht. Er will sich dir zuwenden. Wir sollen abhängig sein und abhängig bleiben. Lass dir an seiner Gnade genügen. Und er sagte zu Paulus, auch du, lass dir an meiner Gnade genügen. Ich hatte von der Gemeinde, ersten Gemeinde gesprochen. Vielleicht ist es euch auch schon so gegangen, haben gesagt, ganz begreifen, tue ich es nicht, was da geschehen ist. Es war eine Tragödie. Es ist in der Apostelgeschichte aufgeschrieben, Kapitel 5. Ein Mann mit Namen Hananias und seiner Frau Sapphira verkauften etwas von dem Acker. Doch er hielt mit dem Wissen seiner Frau etwas von dem Geld zurück und brachte nur einen Teil und legte ihn den Aposteln zu Füßen. Petrus aber wollte gar nicht. Hananias, warum hat der Satan dein Herz erfüllt? Du hast den Heiligen Geist belogen. Du hast etwas von dem Geld zurückbehalten. Du hättest den Acker behalten können, als du ihn hattest. Und als er verkauft war, da hast du ihn auch das Geld behalten können. Warum hast du dir dies in deinem Herzen vorgenommen? Du hast nicht Menschen, du hast Gott betrogen. Ananias und Sapphira, sie wollten in dieser lebendigen Gemeinde ein Teil sein, wo Gott am Wirken war. Aber sie waren nicht ganz sicher, ob es alles gut gehen würde in den nächsten Wochen, Monaten. Ob es nicht zu einer korinthischen Gemeinde werden würde. Und dann sagten sie sich, dann behalten wir können Gott nicht ganz vertrauen, wir behalten so etwas für uns als Reserve, das. Geschwister, Gott möchte, dass wir ihm vertrauen. Nicht ein bisschen vertrauen, 60% vertrauen. 65? Wer bietet mir? Möchte, dass wir ihm vertrauen. Am Ende unseres Lebens müssen wir ihm sowieso ganz vertrauen. Und unser Leben in seine Hand legen, ihm vertrauen. Und er hat uns so geliebt. Das war das Problem in der Gemeinde, das Problem von den Kornbauern. Aus Gnaden seid ihr gerettet worden durch den Glauben. Nicht aus euch, nicht auf dass ich nicht jemand rühme. In seiner großen Liebe, mit der er uns geliebt hat, hat er uns, die wir tot waren in Übertretungen und Sünden, aus Gnade lebendig gemacht. Gottes Gnade ist jeden Morgen neu. Ich habe mir einige Verse der Gnade ausgesucht. Die Sünde wird nicht herrschen können über euch, denn ihr seid nicht mehr unter dem Gesetz. Ihr seid jetzt unter seiner Gnade. Und zwei Dinge standen für Paulus fest. Und von seiner Fülle haben wir alle genommen. Gnade um Gnade. Wenn ich die Legionen der Gläubigen sehe durch die Jahrhunderte, die zu Christus kamen und sagen, ich brauche Gnade. Sie haben geschöpft und geschöpft und geschöpft. Irgendwann habe ich die Geschichte mal erzählt, wie eine Frau, nicht sehr wohlhabend, aber einen Urlaub kriegt an der Küste. Und sie kam dorthin und zum ersten Mal in ihrem Leben, da sah sie das Meer, denn dort, wo sie zu Hause war, da war nur Ackerland und kein Wasser. Da sagt sie, das ist ja unglaublich. Dann hat sie sich eine Schüssel gekauft und hat gesagt, ich möchte mal meinen Leuten etwas von dem Meer mitbringen und hat dann das Wasser geschöpft im Meer und hat es gut verpackt, mit nach Hause gebracht. Und wir haben es angeguckt und was ist das? Glaubt ihr, wir können die Gnade ausschöpfen? Wir können sie nicht mal annähernd ausschöpfen. Lass dir an meiner Gnade genügen, die reicht jeden Tag neu. Stell deine Beine nicht aus dem Bett, bevor du nicht gebetet hast. Herr, gib mir ganz neu für diesen Tag von deiner Gnade. Aus seiner Fülle haben wir alle genommen, Gnade um Gnade. Nun möchte ich ein Wort zum Schluss lesen aus der Apostelgeschichte, Kapitel 11. Fast alle Gläubigen waren wegen der beginnenden Verfolgung nach dem Tod von Stephanus aus Jerusalem geflohen. Sie hatten sich über Judäa und Samarien zerstreut, manche sogar bis nach Phönizien, Zypern, Antiochien. Sie erzählten aber den Juden von Jesus. Lediglich ein paar Männer aus Zypern und Kyrene, die jetzt in Antiochien lebten, verkündigten auch den Nichtjuden die rettende Botschaft von Jesus Christus, dem Herrn. Und der Herr wirkte mächtig durch sie, und so wandten sich viele Menschen Jesus zu und glaubten an ihn. Als die Gemeinde in Jerusalem davon erfuhr, schickten sie Barnabas nach Antiochien. Und er kam in die Stadt, und er erkannte voller Freude, was Gott in seiner Gnade dort getan hat. Und ermutigte die Gläubigen, fest entschlossen in ihrem Glauben an dem Herrn zu bleiben. Er erkannte, die Gnade Gottes wurde sichtbar. Was war passiert? Eine Verfolgung. Es war nicht mehr so bequem, in Jerusalem zu bleiben, für die, die an Jesus glaubten, nach der Steinigung von Stephanus. Und die Leute mussten ihr Hab und Gut aufgeben, sie flohen, und sie erzählten unterwegs, wann immer sie Glaubensgenossen Juden fanden, von Jesus, den sie kennengelernt hatten. Aber Jesus hatte gesagt, mein Evangelium soll nicht nur für die Juden gelten, sondern bis an das Ende der Welt. Da waren dann die aus Zypern, Kyrene, die in Antiochien lebten. Sie verkündeten die rettende Botschaft jetzt auch den anderen. Und jetzt hat es alle Grenzen überschritten. Die Gnade Gottes. Und er hat zu mir gesagt, kann Gott wirklich noch mit uns herzlich, liebevoll, intensiv, persönlich reden, weil er uns liebt. Nicht die Botschaft, was er uns anzusagen hat, ist so wichtig, sondern dass er dich liebt. Du bist ein von Gott geliebter Mensch. Du bist ihm entscheidend wichtig. Und er sagt, du darfst mir vertrauen. Und du darfst täglich von meiner Gnade neu abhängig werden.